Das moderne Leben hat uns alle möglichen erstaunlichen Technologien und Werkzeuge beschert. Wir haben unsere Autos, unsere Telefone, unsere Computer sowie unzählige Geräte und Haushaltsgegenstände. Und natürlich haben wir den Strom, der es überhaupt erst möglich macht, diese magischen Werkzeuge zu nutzen. Doch sowohl die Technologie selbst als auch die Energie, die sie antreibt, benötigen enorme Mengen an Materialien. Materialien, die weltweit abgebaut werden müssen. Von Kohle hier in Deutschland über Lithium und Kupfer in den Anden bis hin zu wertvollen und seltenen Erden, die in Asien und Afrika gefördert werden. Ein durchschnittliches Smartphone enthält 30 bis 40 verschiedene Materialien, von denen viele Metalle sind. Die Gewinnung einiger dieser Metalle, wie zum Beispiel Gold, erfordert unglaublich ressourcenintensive Bergbauverfahren, bei denen eine Tonne Erz abgebaut und aufwendig verarbeitet wird, nur um am Ende ein paar mickrige Gramm des gewünschten Minerals zu erhalten. Und bei Gold braucht man für jedes Gramm im Durchschnitt fast eine Tonne Wasser, um es zu gewinnen. Andere Ressourcen wie Braunkohle erfordern zwar weniger Verarbeitung, doch die Größenordnung der Fördermengen und ihrer Auswirkungen können gewaltig sein. Zusammengenommen gehören diese Bergbauaktivitäten zu den umweltintensivsten Eingriffen, die wir auf diesem Planeten hinterlassen haben. Welche Auswirkungen all diese Bergbauaktivitäten auf die Wasserressourcen haben und was dagegen unternommen werden kann, ist das Thema dieser, der letzten Folge der Böll-Spezialreihe Wasseratlas. Mein Name ist Julia Eickmann. Schön, dass ihr dabei seid.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Ein Material, das eine entscheidende Rolle beim Aufbau der modernen Welt gespielt hat, ist Kohle. Man könnte sagen, dass die thermische Energie in der Kohle und unsere Fähigkeit, sie zu nutzen, zuerst für Dampfmaschinen und später für elektrische Turbinen, mehr als alles andere die moderne Welt ermöglicht hat. Aber die Nutzung von Kohle hat nicht nur die Luft verschmutzt und die Klimakrise angeheizt, sie hat auch massive Auswirkungen auf unsere Wasserressourcen. Das sagt Nora Stogniew. Sie ist Doktorandin an der Universität Flensburg und erforscht die sozialökologischen Herausforderungen, die durch die Bergbaufolgelandschaft in der Lausitz entstanden sind.
Zwar ist es so, dass die Kohleindustrie in vielen Ländern eine der größten Belastungen für Süßwasserressourcen ist. Und dabei haben eigentlich alle Produktionsschritte der Kohle enorme Auswirkungen. Das beginnt beim Abbau und zieht sich über Zwischenschritte wie das Waschen der Kohle bis zur anschließenden Verbrennung in Kraftwerken und geht dann auch weiter bei der Entsorgung der Verbrennungsabfälle.
Die negativen Auswirkungen des Kohleabbaus auf Wasser sind etwas, womit Deutschland leider sehr viel Erfahrung hat. In Regionen wie dem Rheinland und der Lausitz werden riesige Tagebaue betrieben. Jeder von ihnen erstreckt sich über Dutzende Quadratkilometer. Hier wird Braunkohle abgebaut, die in nahegelegenen Kraftwerken zur Stromerzeugung verbrannt wird. Nora Stogniew erklärt, dass die meiste Braunkohle in Deutschland etwa 100 Meter unter der Oberfläche liegt.
Und damit man da rankommt und damit man diese Kohle auch abbauen kann, ohne dass die Grube mit Wasser verläuft, muss das über der Kohle liegende Grundwasser abgepumpt werden. Und dadurch entsteht eine Art Trichter und man merkt quasi diesen Grundwassermangel und den niedrigeren Grundwasserspiegel auch weit über den Tagebau hinaus noch.
Diese riesigen offenen Gruben in der Erde erzeugen ein Druckvakuum, das das Grundwasser aus der gesamten umliegenden Region anzieht. All dieses Wasser wird gesammelt und abgepumpt. Das führt dazu, dass die Grundwasserspiegel in der Umgebung massiv sinken. So stark, dass es für manche Menschen in der Region schwierig wird, überhaupt noch Zugang zu Wasser zu bekommen.
Zum Beispiel ist es so, dass viele Orte in der Lausitz gar keinen Zugang zum Grundwasser haben oder extrem tief bohren müssen, weil das Wasser ja für die Tagebau abgepumpt wurde. Und dieses Grundwasserdefizit wird auch in der Lausitz auf 6 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Also das ist auf jeden Fall was, was man merkt. Und viele berichten auch darüber, dass die Seen, also auch die natürlichen Seen, die in ihrer Umgebung sind, sinkende Wasserstände haben. Und da gibt es einige, die das auch dokumentieren und das mit dem Bergbau in Verbindung bringen.
Seltsamerweise führt der Bergbau zwar zu weniger Wasser im Boden, kann aber gleichzeitig den Wasserstand nahegelegener Flüsse künstlich ansteigen lassen.
Das Wasser, was da abgepumpt wird, das wird dann beispielsweise zur Kühlung der Kraftwerke verwendet und in Oberflächengewässer wie Flüsse eingeleitet und deren Wasserstand erhöht sich dann künstlich dadurch.
Aber der Bergbau hat noch gravierendere Auswirkungen als die Veränderung der Grundwasserspiegel.
Außerdem werden halt beim Abbau der Kohle Erdschichten freigelegt, die normalerweise keinen Kontakt zu Sauerstoff haben. Und die oxidieren dann, sobald sie an die Oberfläche gelangen. Und dabei entstehen Eisen- und Sulfatverbindungen und die gelangen auch wiederum ins Grund- und Oberflächengewässer und beeinträchtigen Ökosysteme.
Man kann die Auswirkungen davon zum Beispiel in Gegenden nahe Berlin deutlich sehen.
Wer schon mal im Spreewald war, hat vielleicht das Phänomen der braunen Spree gesehen, das es dort leider in Teilen gibt, dass das Wasser der einiger Teile der Spreezuflüsse zum Beispiel sich braun verfärbt. Und Sulfat hingegen sieht man nicht, aber es kann die Trinkwasserqualität beeinträchtigen und das auch noch über die Lausitz hinaus, als zum Beispiel in Berlin oder Frankfurt-Oder kann das zum Problem werden, wenn da die Grenzwerte für Trinkwasserqualität überschritten werden.
Deutschlands Durst nach Kohle beeinflusst jedoch nicht nur die Wasserressourcen in diesem Land. Deutschland verbrennt auch Steinkohle zur Energiegewinnung. Allerdings wurden 2018 die letzten beiden aktiven Steinkohleminen hierzulande geschlossen. Heute wird diese Kohle in anderen Teilen der Welt abgebaut und importiert. Einer der Orte, aus denen Deutschland heutzutage seine Steinkohle bezieht, ist Kolumbien.
In den letzten Jahren wurden jedes Jahr mindestens 5 bis 7 Millionen Tonnen Kohle aus Kolumbien nach Deutschland exportiert.
Das ist Andrés Angel, ein Geologe aus Kolumbien, der in Deutschland lebt und an der Universität Potsdam die Auswirkungen des Bergbaus auf die Umwelt untersucht. Wie er erklärt, ist nahezu die gesamte Kohle, die in Kolumbien abgebaut wird, für den Export bestimmt. Und der Abbau hinterlässt einen enormen ökologischen Fußabdruck.
Der größte Teil der in Kolumbien geförderten Kohle wird in großen Tagebauen im Norden des Landes abgebaut. Wir haben also sehr große Minen, die sich über große Gebiete erstrecken. Sie umfassen mehr als 20 Quadratkilometer und sind sehr tief. Sie stellen eine große Belastung für die Menschen und die Umwelt dar, und das wird in der Zukunft mit Sicherheit enorme Auswirkungen haben.
Genau wie in Deutschland muss beim Ausheben dieser gigantischen Gruben ständig Grundwasser abgepumpt werden, andernfalls würden sie volllaufen. Dabei werden auch drastische Eingriffe in die natürlichen Wassersysteme vorgenommen, beispielsweise ganze Flüsse umgeleitet.
If you want to take out the coal that it's under a river, you are going to need to either move that.
Wenn man die Kohle, die sich unter einem Fluss befindet, herausholen will, muss man entweder den Fluss verlegen oder den Fluss anderswo kanalisieren. Das ist in Kolumbien in vielen Fällen geschehen und deshalb sind einige Flüsse verschwunden. Bergbauunternehmen haben zum Beispiel im Norden Kolumbiens Flüsse umgeleitet, die von der indigenen Bevölkerung als heilig angesehen wurden. Sie wurden ausgetrocknet. Und sie wurden in etwas umgeleitet, das sie Flüsse nennen. Sie geben diesen Flüssen oder Kanälen sogar dieselben Namen. Aber sie sind nicht dasselbe. Sie haben nicht dieselben ökologischen Eigenschaften und die kulturellen Werte sind verloren gegangen.
Und dann gibt es noch die riesigen Wassermengen, die die Kohleminen in ihren Betriebsprozessen verbrauchen.
For every 5 million tons of coal that are extracted, there is at least.
Für jede 5 Millionen Tonnen Kohle, die abgebaut werden, werden mindestens 5,5 Millionen Kubikmeter Wasser benötigt. Dieses Wasser wird für den Betrieb benötigt, zum Beispiel für die Berieselung der Strecken, um zu verhindern, dass Partikel in die Luft gelangen. Oder für die Berieselung der Kohle selbst, um zu verhindern, dass sich die Kohlehalden nach dem Abbau selbst entzünden. Aber das Wasser, das während der Lebensdauer der Minen verbraucht wird, ist nicht so wichtig wie das Wasser, das verschmutzt wird.
Kohle ist extrem schädlich für Wasser, das mit ihr in Kontakt kommt. Im Grunde besteht Kohle aus abgestorbenem Pflanzenmaterial, das vor Millionen von Jahren stark verdichtet wurde. Zeit, Druck und Hitze haben es in ein festes Gestein verwandelt, das viel thermische Energie speichert. Aber dieser geologische Prozess hat nicht nur die Energie konzentriert, sondern auch die Stoffe, die die Pflanzen während ihres Lebens aufgenommen haben, wie Sulfite, Quecksilber oder Arsen. Andrés Angel erklärt, dass diese gefährlichen Verbindungen sicher eingeschlossen bleiben, solange die Kohle ungestört im Boden liegt.
Mercury cannot move, arsenic cannot move. They are stored in this rock and they are in a.
Quecksilber kann sich nicht bewegen. Arsen kann sich nicht bewegen. Sie sind in diesem Gestein gespeichert und befinden sich im Gleichgewicht mit dem Grundwasser. Aber sobald man dieses Gleichgewicht durchbricht, indem man diese Elemente und Stoffe den äußeren Bedingungen des Planeten aussetzt, kommt der Wasserkreislauf in Gang und man muss bedenken, dass an diesen Orten weiterhin Regen fällt. Das Grundwasser sickert weiter ein und die Flüsse fließen weiter. All diese Wechselwirkungen machen die Schadstoffe mobil und können sie in die Flüsse und in den Ozean bringen.
Noch problematischer wird es, wenn man die dauerhaften Ewigkeitskosten dieser Minen bedenkt, die noch lange nach ihrer Schließung anfallen. Zum Beispiel ist es, wie in der Lausitz, auch in Kolumbien die einzig wirtschaftliche Lösung, einen großen Tagebau nach der Schließung mit Wasser volllaufen zu lassen, sodass daraus ein See entsteht.
Aber was ist das Problem mit diesen Seen? Das Problem ist, dass sie nicht natürlich sind, also nicht im geochemischen Gleichgewicht mit ihrer Umgebung sind. Das bedeutet, dass die Wände dieser Grube reagieren werden. Deshalb muss man in regelmäßigen Abständen Reagenzien in das Wasser geben, damit der pH-Wert stabil bleibt.
Eine große Herausforderung besteht darin, dass es keine wissenschaftliche Gewissheit darüber gibt, wann sich die Situation von selbst lösen, wann menschliches Eingreifen nicht mehr nötig sein wird, um die Schadstoffe in Schach zu halten.
Und das Problem dabei ist, dass es Minen gibt, bei denen vorhergesagt wird, dass sie eine Wasserqualitätsüberwachung für 2500 Jahre bis 3000 Jahre benötigen werden. Und natürlich, menschliche Institutionen, egal ob Monarchien, Staaten oder Dynastien, bestehen nicht so lange. Es gibt also keine Garantie, dass in 500 Jahren noch jemand da sein wird, der sich um solche Auswirkungen kümmert.
Die deutschen Kohleunternehmen seien sich der Ewigkeitskosten zumindest bewusst und würden sie beim Namen nennen, sagt Andrés Angel. In Kolumbien hingegen gäbe es dafür keinerlei Systeme oder Vorkehrungen.
Und tatsächlich haben wir keine gesetzlichen Regelungen, um dauerhafte Auswirkungen zu bewältigen. Sie existieren einfach nicht. Der Kohleverbrauch hat Einnahmen generiert und Lizenzgebühren eingebracht und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir absolut keine Ahnung, was wir mit diesen Gruben machen sollen, wenn der Bergbau beendet ist. Wahrscheinlich müssen sie geflutet werden. Wahrscheinlich werden wir Hunderte oder Tausende von Jahren für die Wasseraufbereitung zahlen müssen und wir wissen schlichtweg nicht, wie wir das machen sollen. Das sind die langfristigen und dauerhaften Auswirkungen des Bergbaus.
Um globale Wasserressourcen und das Klima zu schützen, ist ein konsequenter Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle unerlässlich. Deutschland hat den Kohleausstieg bis spätestens 2038 geplant. Doch ein früherer bundesweiter Ausstieg bis 2030 ist dringend notwendig. Gleichzeitig sind Maßnahmen zur Energieeffizienz ebenso wichtig wie der Umstieg auf erneuerbare Energien, die deutlich weniger Wasser benötigen. Aber es ist nicht nur der Kohleabbau, der Wasserressourcen belastet und entzieht. Auch der Abbau anderer Materialien, die wir in der Produktion verwenden, führt zu Problemen. Von Rohstoffen für große Rechenzentren bis hin zur Bauindustrie. Und auch die Materialien, die wir für erneuerbare Energien und die Energiewende brauchen, haben teils erhebliche negative Auswirkungen auf Wasserressourcen. Johanna Südow, Leiterin des Referats Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, nennt hier das Beispiel Lithium.
Lithium ist ein sehr wichtiger Rohstoff für die Elektromobilität. Die Batterien bestehen zum Großteil aktuell aus Lithium. Das ist ein ganz zentraler Baustein.
Derzeit kommt ein Großteil des Lithiums, das Europa nutzt, aus China. Auch wenn es nicht dort abgebaut wird, wird ein Großteil dort weiterverarbeitet, bevor es für die Herstellung zum Beispiel von Batterien genutzt wird. Aber insbesondere seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben viele Länder, einschließlich der EU, erkannt, dass sie in der Rohstoffversorgung zu stark von China abhängig sind. Nun versuchen sie, Rohstoffe aus anderen Regionen zu beziehen. Aus diesem Grund hat die Europäische Union im letzten Jahr den Critical Raw Materials Act verabschiedet. Im Rahmen dieses Gesetzes versucht die EU, eine sichere Versorgung mit Rohstoffen wie Lithium explizit auch aus geografisch näher gelegenen Regionen zu gewährleisten. Deshalb steht Serbien derzeit im Mittelpunkt vieler Diskussionen, da es über eines der größten Lithiumvorkommen in Europa verfügt.
Und die EU hat jetzt da ein Abkommen geschlossen, eine Partnerschaft sozusagen mit Serbien, um an diesen Rohstoff zu kommen.
Die EU richtet ihren Blick also auf Serbien. In den letzten Jahren wurde von Rio Tinto ein gigantisches Projekt vorgeschlagen, um Lithium in einer Region namens Jadartal abzubauen und zu verarbeiten. Doch angesichts der absehbaren Umweltfolgen sind viele Menschen in Serbien nicht begeistert von der Idee und es hat zahlreiche Proteste dagegen gegeben.
Hundreds of people in Serbia's second largest city blocked roads on Monday in protest against possible lithium mining by the Rio Tinto Corporation. The demonstrators in Novi Sad and several other cities are demanding President Aleksandar Vučić oust the company from Serbia and prevent further mining in the west of the country. The rallies are the latest in a series since last November.
Jacqueline Sjukovic ist Geschäftsführerin der Organisation für politische Ökologie mit Sitz in Serbien. Sie sagt, dass viele Serbinnen und Serben gegen das Projekt sind, vor allem wegen ihrer Sorgen über die Auswirkungen auf die Umwelt und speziell auf die Wasserversorgung des Landes.
Was die Daten und die Forschung zeigen, ist, dass etwa 60% der Menschen in Serbien gegen den Lithiumabbau sind und dagegen sind, dass Serbien ein Bergbauland wird. Der Widerstand gegen dieses Projekt ist eine spontane Graswurzelbewegung. Die meisten sind ganz normale Bürger, die sich große Sorgen machen. Sie spüren diese Umweltzerstörung in ihrem täglichen Leben. Und sie sind sehr besorgt und wissen, dass dieses Projekt nicht den Umweltstandards entsprechen wird.
Jacqueline Sjukovic weist darauf hin, dass es selbst ohne dieses Projekt bereits massive Probleme mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser in Serbien gibt.
Zum Beispiel, um Ihnen ein paar Fakten zu geben, in Serbien haben 1,5 Millionen Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt Städte wie Zrenjanin oder Regionen wie Banat, wo die Menschen seit 20 Jahren keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und wir sprechen hier von 500,000 Menschen.
Das Jadartal im Westen Serbiens, wo die Mine gebaut werden soll, ist jedoch eine Region des Landes, die in dieser Hinsicht keine Probleme hat.
Wir haben viele Probleme mit Wasser, aber diese Region hat sie nicht. Sie haben sauberes Trinkwasser. Es gibt viele Flüsse, viele Wasserläufe. Und sie haben auch einen der größten unterirdischen Seen mit sauberem Trinkwasser in Serbien. Weil diese Region sehr wasserreich ist, ist sie auch sehr lebensreich. In dieser Gegend gibt es hunderte geschützte Pflanzen und Tierarten.
Und das Tal erscheint besonders gefährdet, was die möglichen Folgen betrifft.
Und das Zweite, was wichtig ist, ist, dass es sich auch um ein Überschwemmungsgebiet handelt. Und da der Klimawandel immer schlimmer wird, überschwemmen die Flüsse, die durch das Tal fließen, alle paar Jahre die Gegend. Das ist zwar sehr gut für die Landwirtschaft, aber nicht für die 380 Hektar Mine, die hier im Tal geplant sind.
Das Lithiumerz, das abgebaut werden soll, müsste zudem aufwendig verarbeitet werden.
The processing of this very hard rock will be chemically intensive.
Die Verarbeitung dieses sehr harten Gesteins wird chemisch sehr intensiv sein. Es werden viele Chemikalien benötigt, um das Lithium aus dem Gestein zu extrahieren. Und niemand sagt, dass es passieren wird, aber es besteht ein sehr großes Risiko der Wasserverschmutzung.
Derzeit wird das Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen. Die Regierung hat das Vorhaben jedoch in 3 separate Teile gesplittet: den Abbau, die Abraumhalde und die Verarbeitung. Jacqueline Sjukovic sagt, dass dies eine Methode der Regierung sei, um die kumulativen Auswirkungen der Mine auf Wasser und Umwelt zu minimieren und die Chancen zu erhöhen, dass das Projekt genehmigt wird.
Und eine unserer Forderungen ist, dass der Prozess von Anfang an neu gestartet werden sollte und dass eine umfassende Studie für das gesamte Projekt durchgeführt werden muss. Wir sind sehr für die grüne Transformation und unterstützen den Green New Deal der EU. Aber wir haben das Gefühl, dass dies nicht der richtige Weg ist, so viele Minen zu eröffnen und die Natur in unterschiedlichster Weise auszubeuten. Und das Risiko der Wasserverschmutzung ist meiner Meinung nach groß genug, dass wir dieses Projekt wirklich überdenken sollten, wenn nicht sogar ganz ablehnen.
Saying no to this project.
Ein weiteres Metall, das Deutschland in großen Mengen importiert, ist Kupfer. Kupfer hat hervorragende Leiteigenschaften und ist ein essentieller Bestandteil der Energiewende. Wir benötigen es für die Erzeugung erneuerbarer Energien, die Stromübertragung und Elektromotoren. Aber es wird auch für zahllose andere Dinge verwendet, von Wasserinstallationen bis zu Industriemaschinen. Die Gewinnung von Kupfer erfordert in der Regel die Verarbeitung von Erzen mit niedrigem Metallgehalt. Für jede Tonne raffiniertes Kupfer wird eine enorme Menge Wasser benötigt, um das Erz zu zerkleinern, zu mahlen und zu verarbeiten. Dieser Prozess kann insbesondere im Tagebau bis zu 400 Kubikmeter Wasser pro Tonne Kupfer verbrauchen. Die Auswirkungen auf die Wasserressourcen sind enorm. Johanna Südow von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Aber gleichzeitig ist es nicht nur so, dass Bergbau viel Wasser braucht bei der Produktion, sondern auch, dass das Wasser verschmutzt. Und das ist vielleicht noch ein größeres Problem, weil das Wasser dann untauglich gemacht wird für die lokale Bevölkerung als Trinkwasser. Das ist oft gar nicht so ersichtlich. Also oft wissen die Leute gar nicht, dass das Wasser für sie schädlich ist. Und man merkt es lange im Nachhinein dann, dass die Krebserkrankungen massiv ansteigen, dass es mehr Fehlgeburten gibt. Und das ist unsichtbar.
In Deutschland wird kein Kupfer mehr abgebaut. Daher wird der Kupferbedarf durch Importe gedeckt. Ein großer Teil dieser Importe kommt aus Peru. Tatsächlich liefert Peru allein ein Viertel des Kupfers, das Deutschland importiert. In Peru werden jährlich fast 2 Millionen Tonnen Kupfer abgebaut, größtenteils in den Anden, oft in Höhen von über 3000 Metern. Vanessa Schäfter-Manrique, eine Umweltanwältin aus Peru, beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit den Themen Bergbau und Menschenrecht.
Viele von diesen Minen werden mit Tagebauen abgebaut. Und um einen Tagebau abzubauen, man muss einfach die Flüsse und Wasserkanäle, die in der Nähe sind, einfach zerstören, um diese Extraktion möglich zu machen. Also die Reduktion der Wassermenge ist eine wichtige Auswirkung.
Als Umweltanwältin hat sie viele Gemeinden in der Nähe dieser Minen besucht und mit ihnen zusammengearbeitet. Sie hat aus erster Hand erfahren, mit welchen Auswirkungen die Menschen dort zu kämpfen haben, von weniger verfügbarem Wasser für die Landwirtschaft bis hin zu verschmutztem Trinkwasser.
Es gibt viele Gemeinden, die betroffen sind wegen der Minenaktivitäten. Und am besonders diese Wasser, diese Ressource ist eine der wichtigsten Probleme, die dort. Und die Leute, die in der Nähe wohnen, fangen an, ein bisschen in Konkurrenz mit der Mine zu sein, wegen der Wasserbenutzung.
Aber es gibt ein Ungleichgewicht in der Macht zwischen den gigantischen Unternehmen, die diese Minen betreiben, und den Dorfbewohnern, die mit den Konsequenzen leben müssen.
Und natürlich, die Minen haben mehr Rechte aufs Wasser, weil die einfach größer sind und sehr mächtig. Und ja. Die Leute am Ende müssen, weil es gibt keine andere Wasser in der Nähe, müssen dieses verschmutzige Wasser verwenden. Und deswegen gibt es auch so viele, viele Konflikte, wo die Minen stehen.
Die Gemeinden, deren Wasserressourcen durch die Minen beeinträchtigt wurden, sind schon oft nach Lima gereist, um ihre Situation der Regierung zu schildern und rechtliche Schritte einzuleiten. Doch ihre Beschwerden stoßen in den meisten Fällen auf taube Ohren.
Und was wir oft gesehen haben, ich glaube, dass es steht in der Hintergrund von vielen, vielen Konflikten, ist dann erst danach, wenn es keine Antwort aus der Regierung kommt und wenn die Unternehmen keine Maßnahmen entwickeln, dann die Leute fangen an zu protestieren. Und wie sind die Protesten? Was oft passiert, ist, dass diese Gemeinden einfach versuchen, die Autobahnen oder die Straße zu blockieren, damit die Minen keine Metalle rausnehmen könnten. Und wenn diese Blockade dann anfangen, dann die Krise auch fängt an. Und was passiert ist, dass die Polizei kommt, versucht diese Blockaden zu beenden. Die Leute stehen sich dagegen und dann das Gewalt findet statt, weil die Polizei hat mit viel, viel großes Gewalt reagiert und einfach die Leute geschossen.
Es gab zahlreiche Fälle, in denen Protestierende aus den von diesen Minen betroffenen Gemeinden getötet wurden. Sie, genauso wie das Wasser, sind Kollateralschäden des Strebens, Kupfer so billig wie möglich zu produzieren. Vanessa Schäfter-Manrique weist darauf hin, dass einer der Gründe, warum so viel Bergbau in ärmeren Ländern wie Peru stattfindet, nicht nur die geografische Tatsache ist, dass die Mineralien dort vorkommen, sondern auch, dass die Investitionskosten sehr attraktiv sind.
Aber was bedeuten Investitionskosten? Das bedeutet, dass der Zugang zu Wasser, zum Strom oder Arbeitskräften billig und leicht zugänglich sind. Und diese Kosten sind einfach, dass es viel es genug Wasser gibt, dass es sehr einfach für die Unternehmer Wasser zu kriegen. Sie müssen fast nichts für Wasser bezahlen und sie müssen auch die Leute nicht kompensieren wegen all diese Auswirkungen, weil natürlich die Kosten und die Schädigung der Ökosysteme sind in der Rechnung nicht enthalten. Und deswegen ist es so einfach, in Peru Kupfer zu produzieren, weil es so billig dort ist, auch Gold oder auch andere Metalle.
Um das zu lösen, glaubt Vanessa Schäfter-Manrique, dass wir Druck aufbauen müssen, um die Standards in anderen Teilen der Welt zu erhöhen, sodass die Standards in Ländern wie Peru genauso stark sind wie in Deutschland, wenn es um die Umwelt- und Menschenrechtsverpflichtungen von Bergbauunternehmen geht. Und sie hat schon erlebt, wie Druck von außen die Dinge verbessert hat. Zum Beispiel hatte Peru lange Zeit kein System für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Bergbausektor.
Aber dann, es kam Druck auf den internationalen Bergbausektor, Gesellschaft und so. Und dann haben wir so einen Standard entwickelt. Also, was ich sage, ist, dass oft es kommt nicht selbst in unseren Ländern, sondern wenn es mehr Druck auf internationaler Ebene gibt.
Vanessa Schäfter-Manrique denkt jedoch, dass ein spezifisches Gesetz nicht unbedingt das ist, was wir brauchen, da es enorm komplex in der Durchsetzung wäre.
Aber wir müssen dann hier in Europa und in Deutschland Maßnahmen entwickeln, um diesen Menschenrecht und Umweltschutz Realität zu machen.
Also Druck auf die europäischen Regierungen und Unternehmen ausüben, um sicherzustellen, dass die Metalle, die hier importiert werden, unter hohen Umweltstandards abgebaut werden. Johanna Südow von der Heinrich-Böll-Stiftung betont, dass wir noch viel weiter gehen müssen und Wege finden müssen, um einfach weniger Materialien von vornherein zu benötigen. Zum Beispiel weist sie darauf hin, dass zwei der Sektoren in Deutschland, die die größte Nachfrage nach Metallen wie Kupfer und Aluminium erzeugen, der Bausektor und der Verkehrssektor sind. Johanna Südow argumentiert, dass wir in Bereichen wie diesen nach Möglichkeiten suchen müssen, unseren Verbrauch zu reduzieren.
Das bedeutet natürlich auch, dass wir schauen, wie wir Wohnraum effizient nutzen können, wie wir effizient bauen können, dass man dann wieder recycelt aus dem Bauschutt, sozusagen die Rohstoffe wieder gut zurückgewinnt.
Was den Verkehrssektor betrifft, weist Johanna Südow darauf hin, dass der bloße Wechsel von Diesel auf Elektroautos uns in Bezug auf die schädlichen Auswirkungen des Bergbaus nicht weiterhelfen wird. Besonders wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Fahrzeuggröße in Europa stetig zunimmt.
Und natürlich auch ein großes Auto braucht natürlich auch eine viel größere Lithiumbatterie. Und es gibt Studien von dem Climate and Community Project in der USA, die gezeigt haben, dass es durchaus von großer Relevanz ist, wie groß die Batterien sind, wie groß die Autos sind, wie viel Lithium wir nachher brauchen. Und dass es eben auch sehr relevant ist, wie viele Autos man natürlich hat. Und ich denke, da ist es ganz zentral, dass der öffentliche Verkehr überall so gut ausgebaut wird, dass er eben auch eine attraktive Option ist. Also sozusagen ein Anreizsystem zu schaffen, dass wir nicht so aufs Auto angewiesen sind. Dass wir dadurch dann auch Rohstoffe einsparen können.
Ein weiterer wichtiger Faktor zur Verbesserung der Situation sei die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft. Johanna Südow sagt, dass dies einen großen Beitrag dazu leisten würde, unseren Bedarf an immer mehr Rohstoffen zu verringern.
Wir haben jetzt schon auch gesehen, dass durch die große Abhängigkeit von China jetzt wieder verstärkt darauf geschaut wird, wie man aus alten Rohstoffen was zurückgewinnen kann. Das hat man jetzt schon in der letzten Zeit gesehen, dass es da einen stärkeren Blick drauf gibt. Auch der Critical Raw Materials Act will eben das, dass wir mehr aus den Rohstoffen, die schon da sind, zurückgewinnen. Aber alleine das reicht nicht, denn selbst beim Recycling gehen sehr viele Rohstoffe verloren. Wenn wir uns zum Beispiel so ein Handy anschauen, da sind so 30 bis 40 Rohstoffe drin. Und unter so einem normalen Recycling kann man vielleicht maximal 13, aber das sind wirklich die absolut maximalen Zahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum einen die Produkte so designen, dass wir sie möglichst gut dann wieder recyceln können und dass wir auch die Produkte möglichst lange nutzen und eben auch reparieren.
Es gibt also viel zu tun. Aber es ist klar, dass wir in unserem Durst nach immer mehr wertvollen Metallen und Materialien oft eine noch wertvollere Ressource zerstören: Wasser. Und das in riesigem Maßstab. Wenn wir weltweit die höchsten Standards im Bergbau durchsetzen und gleichzeitig den Bedarf an abgebauten Materialien reduzieren, sind wir auf dem richtigen Weg. So können wir dazu beitragen, dass es genug sauberes Wasser für alle gibt, egal wo wir leben. Darum ging es in der vierten und letzten Folge unseres Böll-Spezials zum neuen Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Die anderen Folgen dieser Reihe zu den Themen Landwirtschaft, Klima und Wasser als Lebensgrundlage findet ihr auf böll.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Autor dieser Folge war Kevin Kainers. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.